Das fremde Bewusstsein begegnete ihr mit sehnsüchtigen Träumen von Knochen und weggeworfenen Stöcken. Aber Escarina achtete nicht weiter darauf, sah aus den Hundeaugen und brachte in Erfahrung, dass die Besatzung des Kahns aus mindestens 4 Personen bestand. Auf den anderen Schiffen, die in unmittelbarer Nähe schwammen und eine Art Konvoi bildeten, fand sie weitere Menschen, auch Kinder. Nach einer Weile trennte sie sich von dem Tier, spähte wieder unter der Plane hervor und genoss die Aussicht. Am Ufer ragten hohe, orangefarbene Klippen empor, in der sich viele bunte Streifen zeigten. Sie sahen aus wie das Riesensandwich eines hungrigen Gottes. Während Escarina die Felswände beobachtete, versuchte sie, einen ganz bestimmten Gedanken aus sich zu verdrängen. Doch das unangenehme Gefühl in ihrem Unterleib verstärkte sich rasch, hob einen mentalen Zeigefinger und deutete immer nachdrücklicher auf ein imaginäres WC. Früher oder später musste sie ihr Versteck verlassen, um ihre Blase zu entleeren. Als sie noch ein wenig wartete, bis... Mit einem plötzlichen Ruck wurde die Plane beiseite gerissen und ein großes, bärtiges Gesicht blickte auf Escar ab.
»Welche Überraschung«, sagte der Mann. »Wen haben wir denn hier? Eine kleine Ausreißerin, oder was?«
Esk setzte ihre Geheimwaffe ein, den durchdringenden Blick. Der Fremde schien nicht zu reagieren.
»Könntest du mir bitte beim Aufstehen helfen?«
»Hast du denn gar keine Angst, dass ich dich den Hechten zum Fraß vorwerfe?« fragte der Bärtige.
Als er die Verwirrung in Esks Zügen sah, fügte er hinzu,
»Große Süßwasserfische sind ziemlich flink und haben scharfe Zähne.«
Eine derartige Vorstellung war ihr völlig fremd.
»Nein«, sagte sie offen, »ich fürchte mich nicht. Sollte ich, würdest du mir dann damit drohen?«
»Nun, drohen schon, aber mehr auch nicht. Sei unbesorgt.«
»Oh, ich bin keineswegs beunruhigt.«
»Oh!«
Ein brauner Arm, der auf die übliche Weise am Kopf befestigt war, besser gesagt am Hals darunter beziehungsweise an der Schulter, streckte sich ihr entgegen und zog sie hoch. Einige Sekunden später stand Esk auf dem Deck des Kahns und sah sich um. Der Himmel erstrahlte in einem prächtigen Amethystblau und wölbte sich über einem breiten Tal. Der Fluss strömte noch immer an hohen Felshängen entlang und hatte es dabei ungefähr so eilig wie eine parlamentarische Untersuchungskommission, die gemütlich durch ein Labyrinth von Bestechungsskandalen schlendert und mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkehrt. Hinter ihr dienten die Spitzhornberge noch immer als granitenes Geländer für die Wolken, aber sie wirkten jetzt nicht mehr annähernd so gewaltig, wie sie Esk in Erinnerung hatte. Die zunehmende Entfernung schien zu einer vorzeitigen Erosion zu führen.
»Was ist das?«
fragte Escarina und roch den ungewöhnlichen Duft von Sümpfen und Riedgras.
»Der Oberlauf des Angstroms«, sagte der Bärtige. »Was hältst du davon?«
Esk beobachtete den Fluss in beiden Richtungen. In diesem Bereich war er wesentlich breiter als bei Ulan.
»Ich weiß nicht, ziemlich viel Wasser. Ist dies dein Schiff?«
»Boot«,
berichtigte der Mann. Er war größer als ihr Vater, wenn auch nicht ganz so alt, und er trug die Kleidung eines Zigeuners. Die meisten seiner Zähne bestanden aus Gold, aber Esk beschloss vorsichtshalber die Frage nach dem Grund für die seltsame Metamorphose auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Seine Haut zeichnete sich durch jene Art von Bräune aus, die reiche Leute durch kostspielige Ferien und Aluminiumfolie zu erringen hofften, obwohl man den gleichen Effekt erzielen konnte, wenn man jeden Tag von morgens bis abends an der frischen Luft schuftete. Der Unbekannte runzelte die Stirn.
»Ja, es gehört mir«, sagte er, entschlossen, die Initiative zurückzugewinnen. »Was tust du hier, wenn ich fragen darf? Bist du von zu Hause weggerannt oder was? Ein Junge in deinem Alter würde sicher behaupten, er wolle in der Fremde sein Glück versuchen, aber du bist ein Mädchen, stimmt's?«
»Können Mädchen nicht ihr Glück versuchen?«